Fall. Ich bin Gottlieb Pippen und Ernst Michael Jordan. Und wer ist der?
John Paxson.
Hey, hallo Leute, wir haben heute einen richtig guten Tauchgang für euch. Wir sehen wieder ziemlich viele große Fische. Manche davon sind gerade ziemlich am Struggeln. Sind die Utah Jazz ein Top-Team? Was ist los mit den Warriors? Was ist los mit den Sacramento Kings und den Memphis Grizzlies? Viel Spaß!
Ei, ei, Basketballfans, Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA-Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight real play. Oh, talk about creativity. Where'd that come from?
Ahoi, herzlich willkommen zu NBA Tauchgang, dem Basketball-Podcast. Ich bin jetzt Horst Meier und mit mir im Gespräch ist wie immer Arne Brandt. Hi Arne, wie geht's dir?
Hey Nils, mir geht's super. Geht's dir auch gut?
Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen angeschlagen.
Immer noch angeschlagen?
Schon wieder, das nächste Ding. Ich habe jetzt ein bisschen erkältet. Und wie jeden Winter oder zumindest letzten Winter, seitdem Kinder da sind, im Prinzip kränkel ich im Winter relativ häufig, so einmal im Monat ungefähr. Und ich habe auch schon einen Verdacht, woran es liegen könnte. Es wurde mir auch schon oft gesagt, dass ich vielleicht zu wenig Wasser trinke. Und das ist auch etwas, was den guten JaVale McGee eine ganze Weile umgetrieben hat. Und der hat vor einigen Jahren eine Stiftung gegründet, Jug Life nennt die sich, und weist unter anderem Leute darauf hin, genügend Wasser zu trinken. Denn wer zu wenig Wasser trinkt, ist zum einen anfällig gegenüber Bakterien, Viren und allem, was den Körper befällt. Andererseits führt es auch zu Konzentrationsschwächen. Und JaVale McGee hat vielleicht auch aus diesem Grunde, mitunter aus diesem Grunde, den ersten Teil seiner Karriere relativ unkonzentriert gespielt. Und heutzutage trinkt er sehr viel Wasser und ist sogar in Uganda und Ruanda und ganz vielen Ländern auf der Welt unterwegs und versucht, den Zugang zu Wasser zu verbessern und auch dort Menschen zum Trinken zu bringen. Ich werde mir also an JaVale McGee auch ein Beispiel nehmen und versuchen, diesen Winter ohne weitere Krankheiten zu überstehen. Aber fand ich aber ganz interessant, was JaVale McGee in seiner Freizeit so macht.
Ja, hört sich nach einem ganz vernünftigen Plan an. Ich glaube, ich trinke auch zu wenig Wasser.
Ja, mindestens 2 Liter, sagen die Ärzte, sollen wir uns am Tag, abgesehen von unserem Essen, reinziehen. Denn in der Nahrung ist natürlich auch jede Menge Wasser drin, die der Körper da auch rausziehen kann. Aber das reicht nicht aus, um wirklich richtig gesund zu sein und auch zu bleiben. Ansonsten wirst du krank. Und richtig krank ist natürlich auch, was derzeit in der NBA so abläuft. Zum Beispiel bei den Golden State Warriors, die noch vor einer Woche relativ stabil dastanden. Und da ging das Ganze ja schon los. Wir hatten schon mal kurz thematisiert das Drama zwischen Draymond Green und KD, das im ersten Moment für mich gar nicht so ein großes Drama gewesen sein konnte. Mittlerweile hat aber sogar Steve Kerr gesagt, es ist die größte Herausforderung, seitdem er Coach ist in Golden State. Und es ist jetzt das 4. Mal in dieser Zeit, in der Kerr Head Coach ist, dass sie 3 Spiele in Folge verlieren. Und da scheint es ordentlich zu kriseln. Ne? Wie hast du es empfunden?
Ja, also mich wundert das überhaupt nicht. Ich bin ja sowieso schon vor der Saison der Meinung gewesen, dass die Golden State Warriors diese Saison alles andere als unschlagbar sind. Und was ich da schon öfter gesagt habe, ich glaube auch im letzten oder vorletzten Podcast, wenn bei den Golden State Warriors einer fehlt, dann wird's schon schwierig. Und vor allem, wenn Steph Curry fehlt, wird es sehr, sehr schwierig. Man hat es jetzt schon häufiger gesehen, der Flow der Offense und alles, was die Warriors so besonders macht und so, dass sie wirken, als wären sie unschlagbar, liegt vor allem an Steph Curry. Und er trifft ja diese Saison 5 Dreier mit fast 50% Wurfquote. Und das ist halt eine unglaubliche Gravität, die er da ausstrahlt, die ganze Defense eben dazu bringt, sich anders zu verhalten und riesige Räume schafft. Und Steph Curry macht das halt auch mit diesem unglaublichen Laufpensum. Ne? Er läuft übers Feld und überall, wo er langläuft, muss die Defensive auf ihn achten und dadurch ergeben sich die Räume für die anderen. Und wenn er nicht auf dem Feld ist, dann wirkt das doch schon eher ein bisschen einfallslos teilweise. Und es gibt dann eben auch viele Lineups schon bei den Golden State Warriors, wo einfach zu wenig Shooting auf dem Feld ist. Und was die Warriors in ihren besten Zeiten auch ausgezeichnet hat, sie hatten immer die 5 besten Spieler und immer die bessere Lineup als der Gegner auf dem Feld. Und mittlerweile ist das einfach nicht mehr der Fall. Und jetzt haben sie in den letzten 8 Spielen nur 3-mal gewonnen. Sie sind im Moment mit 12-6 nur Vierter in der Western Conference. Sie haben in den letzten 8 Spielen ein offensives Rating, das nur auf dem 15. Platz liegt, ein defensives Rating, das auf dem 29. Platz liegt. Und in den letzten 8 Spielen haben eben Steph Curry und Draymond Green auch den Großteil der Spiele verpasst. Curry hat nur 1 mitgemacht und Draymond Green 2. Und die beiden Spiele, die Draymond Green mitgemacht hat, wurden auch beide verloren. Also Green halt als einer der wenigen Leute, die in der Defense einen richtig großen positiven Einfluss haben auf das Spiel. Mhm. Also die anderen sind alle im Plus-Minus-Null-Bereich oder drunter. Aber Green ist halt derjenige, der die Defense zusammenhält. Und dann eben Curry als dieser außergewöhnliche Shooter. Wenn die beiden nicht da sind, dann sehen die Warriors aus wie jedes andere Team ungefähr.
Ja, das ist schon spannend. Und es wirft natürlich auch kein sonderlich gutes Licht auf Kevin Durant, von dem man jetzt erwarten würde, dass er in so einer Situation das Ruder dann so ein bisschen an sich reißt und dann einfach das Ganze am Laufen hält. Beziehungsweise geht das Gleiche natürlich auch für Thompson in der Offensive. Aber es läuft eben nicht so. Und gleichzeitig wirkt KD wie so oft eigentlich in den letzten 1-2 Jahren sehr dünnhäutig. Es gab jetzt auch diese Auseinandersetzung in Dallas mit Fans. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also so richtige Heckler, die ihn im Prinzip mit den typischen Sachen konfrontiert haben und ihn beleidigt haben. Und das hat ihn zumindest dazu gebracht, so ein bisschen auszuticken und gesagt, also ich muss es jetzt nicht genau...
Shut the fuck up.
Okay, sag's nicht, genau.
Ey, komm.
And watch the nice game. wenn sie dann am Ende gegen die Dallas Mavericks, ein Team, das am Ende der Tabelle der Western Conference steht, wenn sie so ein Spiel verlieren, wirft das natürlich auch wiederum ein schlechtes Licht auf ihn und auf das, was Fans dann da eigentlich auch ausrichten können. Auch die Situation mit Draymond Green und KD wirkte ja so ein bisschen angespannt und natürlich kann sowas immer mal in Teams vorkommen und auftreten und passieren. Aber das wirkte schon alles ein bisschen frustriert auch von beiden Seiten. Es wurde jetzt viel darüber gesprochen. Das Ganze nochmal wahrscheinlich auch 3-mal zu viel auseinandergenommen. Ich denke, das sind alles Sachen, die sich dann schon auch wieder einrenken. Aber es scheint dann doch ein tieferer Bruch zu sein und doch das eine oder andere Wort auch gefallen zu sein, was auch zu der Suspendierung von Draymond Green eben jetzt auch geführt hat. Die Offiziellen der Golden State Warriors haben jetzt eben nochmal verlautbaren lassen, dass sie sich jetzt in keinster Weise auf irgendeine Seite gestellt haben, dass aber doch einfach Aktionen dann eben hinter den Kulissen vorgefallen sind, die dazu geführt haben, dass Draymond Green aus ihren Augen gesperrt werden musste. Und offiziell ist es wohl auch so, dass Draymond Green es einsieht und dass es da jetzt kein weiteres böses Blut gibt und sie versuchen, das Ruder weiterhin rumzureißen. Aber noch ist es ihnen nicht gelungen.
Ja, also dieser Konflikt ist sicherlich jetzt nicht was ganz Ungewöhnliches oder etwas, wo man sagen kann, das kriegen die nicht wieder hin. Aber man muss schon bei Kevin Durant ja sehen, dass er wirklich, wie du es gesagt hast, sehr, sehr dünnhäutig ist. Und ich glaube schon, dass Kevin Durant eventuell jemand ist, der Draymond Green das unter Umständen so übel nimmt, dass er dann doch keinen Bock mehr hat, mit ihm zusammenzuspielen. Yeah. Und ich glaube schon, dass es gepaart mit diesem, was dieser Heckler ihm wahrscheinlich auch gesagt hat, was Draymond Green ihm ja auch gesagt hat, die Warriors haben ohne ihn gewonnen. Und die Warriors hätten wahrscheinlich auch ohne Kevin Durant weiter auf einem Championship-Level gespielt. Und das ist ja das, was ihm jetzt in den letzten Jahren so sehr vorgeworfen wird. Also eigentlich das, was Kevin Durant unbedingt wollte, Championships gewinnen, zu den Besten gehören, das wird ihm ja jetzt mehr oder weniger dadurch so ein bisschen verwehrt, dass alle Fans, vor allem die von den anderen Teams eben sagen, die Warriors-Fans wahrscheinlich nicht, obwohl es manche von denen sicherlich auch schon denken, er ist da halt auf den Bandwagon einfach mit draufgehüpft und hat dann die Finals-MVPs abgesahnt. Natürlich hat er einen großen Teil dazu beigetragen und wer weiß, ob die Warriors immer noch auf diesem Level spielen würden, wenn Durant nicht gekommen wäre. Aber er ist jetzt eben in dieser Situation und jetzt eben diese Kritik gepaart, jetzt auch noch mit dem Stress, den er mit Teammates hat, die ihm das auch jetzt noch sagen, obwohl natürlich Draymond Green bei dem Recruiting in den Hamptons dabei war, als sie sich alle hingesetzt haben und Kevin Durant gesagt haben, er soll zu den Warriors kommen, da saß Draymond Green mit am Tisch und wollte das. Jetzt sagt er im Streit solche Sachen. Spricht natürlich auch nicht unbedingt für Draymond Green.
Ja, es wirkt so ein bisschen so, als wenn Draymond Green seine Waffe, sein großes Mundwerk, manchmal auch falsch einsetzen kann. Also das, was ihm im Trash-Talk mit anderen gegnerischen Spielern vermutlich hilft, ist etwas, was ihm vielleicht in so einem Streit mit Freunden, mit Teammates, mit Leuten, mit denen er sich eigentlich gut stellen möchte, dann auch mal negativ beeinflussen kann, etwas, das ihn negativ beeinflussen kann. Und ja, es wirkt so, als hätte er da genau die Wunde getroffen, die KD da mit sich trägt. Und ich finde es schon fast absurd, dass KD so abhängig scheint von der öffentlichen Meinung, dass er auch Burner-Accounts gepflegt hat in den letzten Jahren. Jetzt wohl offensichtlich nicht mehr, aber wer weiß, ist auch eigentlich egal, dass er es überhaupt getan hat, ist irgendwie ein Hinweis darauf, dass er doch damit hadert, was andere Leute von ihm halten und wie seine Legacy so gesehen wird. Ich glaube, dass sich wahrscheinlich auch bei ihm in der Folge in den nächsten Jahren das Ganze noch so ein bisschen drehen kann und im Endeffekt dann wieder so ein bisschen relativiert, auch wenn er natürlich immer mit diesen Titeln und mit diesen Finals-MVPs, die er jetzt abgeräumt hat, nicht so ganz ernst genommen werden wird wie andere Spieler vielleicht. Ne? Und, aber das ist, finde ich, ein Stück weit so wie eine Story von Dwight Howard, die ich jetzt auch nochmal über Umwege mir nochmal reingezogen habe. Wir hatten vor kurzem mit Olli, der dankenswerterweise unseren Facebook-Account pflegt, einen kurzen Austausch, kurz gesprochen über Dwight Howard. Das ging, glaube ich, eigentlich über einen Artikel in der Five. Und ursprünglich hat er mal ein Interview geführt von der Sports Illustrated im letzten Jahr, dass Dwight Howard jemand ist, der unglaublich abhängig ist von den Meinungen anderer Leute, was so weit geht, dass er teilweise in der Halbzeit von Spielen, auch bei den Rockets, bei Bekannten angerufen hat, um zu fragen, was sie denn davon halten, wie er so spielt. Dass er auch immer jemand war, der sehr stark darauf gehört hat, wie andere Leute wollen, dass er spielt, dass er wie Shaq spielen soll oder dass er mehr dieses und jenes machen soll und nie selber so ein bisschen auf das gehört hat, wie er sich eigentlich als Spieler empfindet und als Spieler spielen will. Bei Dwight Howard geht es ja jetzt mittlerweile so weit, dass er ein Shooter sein möchte und spielen möchte wie KD. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich finde es trotzdem spannend, was in der Psyche einiger Spieler auch so abgeht und gerade auch in so einem Social-Media-Zeitalter, in dem du dich vor nichts verstecken kannst, in dem du immer im Rampenlicht stehst, alles, was du sagst, was du tweetest, auf die Goldwaage gelegt wird. Ich habe das Gefühl, bei Kevin Durant ist das nicht unbedingt etwas, was so positiv zu seinem Erscheinungsbild beiträgt. Und das zeigt sich immer wieder in solchen Aktionen, auch wie jetzt gegen Dallas. Und obwohl er in den Situationen, in denen es drauf ankommt, wenn es jetzt in den Finals ist oder so, da hat er eigentlich immer starke Leistungen gebracht und seine Performances an sich konnte man eigentlich nie in Frage stellen auf dem Platz.
Ja, also einen Satz nochmal zu Dwight Howard. Ich finde es schon interessant, dass er da so auf die Meinung anderer achtet, aber offensichtlich nicht auf die Meinung unbedingt der Basketball-Experten, der Coaches und der General Manager, denn mehrere Vereine haben von ihm ein anderes Spiel gefordert. Er sollte sich mehr auf Rim-Running, Lob-Catching, Defense konzentrieren und wollte immer posten und schießen. Und ich glaube, das ist eben das Ding. Ihm geht es einfach um diese Star-Rolle. Ihm geht es um diese flashigen Sachen und um die Punkte und so weiter. Aber das, was fürs Team am besten ist, hat er eben nicht unbedingt immer gewollt. Und ja, das ist eben auch der Grund, warum er jetzt bei den Wizards wieder in der Situation ist, wo nicht besonders viel zusammengeht und wo er eben auch mit riesigen Zahlen nicht zum Gewinnen beiträgt.
Ja. Ja, die Wizards scheinen ja...
Ich muss noch mal kurz ein paar Punkte zu der aktuellen Situation von den Warriors sagen. Also,
na klar.
Die Warriors sind jetzt ja schon gerade in der vielleicht schwierigsten Phase, seitdem sie den ersten Championship-Run gestartet haben. Ne? Also so schwach wie jetzt hat man sie doch selten gesehen. Es gab schon Phasen, wenn sich mal irgendwie Curry oder Durant verletzt hat, wo sie dann ein paar Spiele gebraucht haben. Zum Beispiel in der letzten Saison, da hatte Durant ja Spiele verpasst mit einer Knieverletzung. Da haben sie ein paar Spiele gebraucht, um so richtig in Tritt zu kommen. Und dann sind sie aber wieder richtig rund gelaufen. Und jetzt ist es aber schon ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Also sie haben jetzt wirklich gegen mehrere gute Teams nicht gut ausgesehen, haben gegen Milwaukee hoch verloren, haben gegen die Clippers verloren, haben gegen Houston nur 86 Punkte gemacht, haben gegen San Antonio, die im Moment wirklich keinen guten Basketball spielen, nur 92 gemacht. Und ich habe mir mal die Zahlen noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Einerseits ist es eben die Defense, die in den letzten Spielen sehr, sehr schwach ist. Sie haben 134 Punkte gekriegt, 121. Und also das ist schon wirklich teilweise sehr, sehr befremdlich, wenn man die Golden State Warriors jetzt über die letzten Jahre gesehen hat, wo sie immer eine richtig starke Defense hatten. Also die Zeiten scheinen doch so ein bisschen vorbei zu sein. Draymond Green hat diese Saison auch bisher nicht so gespielt, wie man das von ihm kennt. Und vor allem ist Draymond Green auch offensiv bisher in 13 Spielen kaum in Erscheinung getreten, hat nur 6,9.
Hat ja scheinbar auch Probleme mit seinem Zeh, ne? Das wird ja immer diskutiert.
Ja, und er ist deswegen ja jetzt auch gerade raus. Also es war ja zum einen dann diese Suspension und jetzt aber wegen dem Zeh. Aber er hat diese Saison nur 6,9 Punkte im Schnitt. Ja. Und das mit 44% Field Goal und 66% Freiwürfe. Also sein Wurf scheint ihn komplett verlassen zu haben. 22% Dreier. Und dann, er trifft auch nur 0,5 pro Spiel, das war definitiv mal anders. Und dann auch jetzt gerade in diesen 8 Spielen lassen die Dreier, die Warriors, halt auch komplett im Stich. In dem Spiel gegen die Houston Rockets hat kein Starting-Five-Spieler einen einzigen Dreier getroffen. Und in den letzten 5 Spielen haben Kevin Durant und Klay Thompson zusammen 16 von 71 Dreier getroffen. Also Kevin Durant 3 von 21 und Klay Thompson 13 von 50. Und Kevin Durant trifft nur 1,2 Dreier mit 32%. Und Klay Thompson trifft über die Saison gesehen auch nur 32% Dreier. Und das ist schon, finde ich, ziemlich beeindruckend. Also jetzt über...
Das ist ein richtiger Slump, ja.
Ja, also kann man es noch Slump nennen? Es ist jetzt schon ein Viertel der Saison fast gespielt. Also so langsam wird es Zeit, besser zu treffen. Ne? Und dann ist es halt auch wirklich schon so, dass also Kevin Durant hat immer noch einen super positiven Einfluss aufs Spiel, offensiv wie defensiv. Aber Klay Thompson ist eben Spieler, der, wenn er so viel wirft und so schwach trifft, doch einfach auch nicht so viel anderes bietet. Zudem ist Klay Thompson in dieser Saison auch defensiv ein leichter Minusspieler. Und wenn man so eine hohe Usage hat wie er und so wenig produziert wie er, dann ist das schon natürlich etwas, was dem Team nicht unbedingt hilft. Und im Moment, so wie Klay Thompson spielt, ist er ein Minus, offensiv und defensiv. Also das Team macht 8 Punkte mehr, wenn er nicht auf dem Feld ist, pro 100 Possessions und bekommt 3 weniger. Also er ist im Moment auf beiden Seiten des Feldes einfach nicht mehr die NBA-Elite, wie man das von ihm kennt. Und eben der Fakt, dass Klay Thompson so schwach spielt, dann, dass Durant definitiv diese Saison nicht so gut trifft, vor allem von der Dreierlinie wie in anderen Jahren. Auch sein effektives Field Goal mit Einberechnung von Dreiern und Freiwürfen ist nur bei 53,7%. Das ist für ihn auch ein total schwacher Wert. Zum Vergleich, Steph Curry ist dabei bei fast 65%. Und das sind einfach schon Faktoren, die gerade die Warriors doch sehr verwundbar machen. Ne? Die beiden besten Spieler, die noch auf dem Feld sind, treffen nicht.
Und die das Defense in Verbindung eigentlich damit, dass sie nicht mehr diese starke Bank haben. Ne? Es war ja in den vergangenen Jahren oft auch so, dass die Starting Five nicht getroffen hat, dass Steph Curry Klay Thompson, wer auch immer, schlechte Tage hatten. Aber dann waren es halt in den letzten Jahren auch immer die Barbosas, die David Wests, die JaVale McGees, die dann in diesen Momenten halt einfach auch nochmal diesen Input gegeben haben. Sie hatten halt immer über die Jahre gesehen eine gute Bank. Die wurde dann von Jahr zu Jahr immer ein bisschen schlechter. Mittlerweile ist sie halt wirklich sehr ausgedünnt. Sie haben Spieler mittlerweile in ihrer Bank, in der Rotation drin, die in anderen Mannschaften, die vielleicht insgesamt ein bisschen tiefer besetzt sind, also durch die ganze Mannschaft hinweg ausgeglichener besetzt sind, dann vielleicht eher so die 9. oder 10. Rolle spielen würden. Und das macht sich natürlich dann schon bemerkbar. Ne? Und da kann jetzt eben auch nicht mehr die Bank die Rolle übernehmen, das Spiel nochmal zu drehen und dann vielleicht dann eben solche Spiele, in denen auch gerade am Anfang nicht viel zusammengeht, dann nochmal drehen.
Ja, die Bank ist wirklich schwach. Man muss es einfach so sagen. Jonas Jerebko, der in der letzten Saison bei den Utah Jazz wirklich am Ende der Rotation stand und nur wenig gespielt hat. Und sicherlich, der hat da auch einen guten Job gemacht, aber der war wirklich kein wichtiger Spieler bei den Utah Jazz. Ne? Und das ist jetzt bei den Warriors der Spieler mit den 6 meisten Minuten mit 18,4. Und er spielt auch bei den Warriors jetzt ganz okay, trifft 39% Dreier, macht 7 Punkte im Schnitt. Aber Jonas Jerebko ist hier in diesem Fall jetzt der Spieler mit den 6 meisten Minuten. Und da sind vor ihm Steph Curry und Draymond Green, die beide verletzt sind. Und das macht das Team dann doch schon ganz schön dünn. Also es ist eben so, wenn man sich den Kader jetzt anguckt, dass ist eben der Tribut, der oft gefordert wird von den Teams, die so lange oben sind. Man hat das bei den Miami Heat und bei den Cleveland Cavaliers gesehen, am Ende vom Run mit LeBron. Wenn man so viele Jahre da oben steht, dann ist es nicht so leicht, die Roleplayer eben noch so auf einem super Niveau zu halten. Wenn die, die man hat, älter werden, ist es nicht so leicht, gute nachzubekommen und man hat keine Draftpicks, die hoch sind. Also das... Ja. Das sieht im Moment doch nach einem Team aus, das, ich würde mal sagen, das schlechteste Warriors-Team ist vom Kader her, seitdem die Warriors ihre erste Meisterschaft gewonnen haben.
Ja, aber eine Sache, die wir ja auch gesagt hatten vor der Saison, war, dass du zumindest damit gerechnet hast, dass sie am Ende nicht an der Spitze der Tabelle stehen, der Regular Season, aber trotzdem davon auszugehen ist, dass es in den Playoffs nochmal eine andere Nummer sein wird. Wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass DeMarcus Cousins im Laufe der Saison fit wird, dass er sich vielleicht auch gut einfügt, dass sie jetzt Curry so lange schon, dass wirklich alles wieder tippitoppi ist, dass sie halt jeden Spieler so raushalten nach der Möglichkeit, dass es in die, wenn es in die Playoffs geht, dann voller Einsatz da sein kann, dann sind sie schon natürlich die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. Ne? Und ich glaube, dass es auch wieder darauf hinauslaufen wird. Aber klar, so eine Mannschaft wird dann irgendwann auch mal getestet. Steve Kerr hat auch nicht umsonst gesagt, jetzt sind wir in der Realität der NBA angekommen. Der Traum, den wir hier jetzt 4 Jahre lang gelebt haben, der ist dann jetzt auch mal vorbei. Jetzt müssen wir uns den Realitäten stellen. Und das sind eben auch so Chemistry-Probleme, die dann eben auch mal auftauchen können. Ja,
es wird also spannend, mein Fazit zu den Warriors, und das bleibt auch dann dabei, was ich vor der Saison schon gesagt hatte. Mein Tipp war 3. Platz in der Western Conference, und ich würde auch sagen, die Warriors haben fast keine Chance, die Western Conference zu gewinnen. Auch wenn jetzt gerade alles noch sehr eng beieinander ist, aber schon durch diese Verletzungsprobleme, die sie jetzt haben, wird es sehr, sehr wichtig sein für die Warriors, dass sie fit in die Playoffs kommen. Und dann ist meine Prognose für die Playoffs, wenn alle da sind, dann haben sie eine Chance, die Meisterschaft zu gewinnen. Dann sind sie auf jeden Fall noch das Team, das man schlagen muss. Aber wenn einer von den Jungs nicht fit ist, dann werden sie diese Saison den Titel nicht gewinnen.
Naja, was den Warriors zugutekommt, ist, dass es jetzt in diesem Jahr keine Mannschaft gibt bis jetzt, die einfach da auch nach vorne wegprescht. Ne? Also im letzten Jahr waren es die Rockets, die einfach unheimlich viele Spiele gewonnen haben. Die sind jetzt selbst am Struggeln. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts haben die einen Rekord von 8-7, stehen auf dem 9. Platz, also gerade nicht mal am Playoff-Platz. Auch das wird sich relativieren. Aber bisher sind alle Teams mehr oder weniger mit guten und schlechten Phasen. Selbst das beste Team aktuell, die Portland Trailblazers, auch da jetzt auf dem 1. Platz nicht unbedingt zu erwarten, mit 11-5. Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, das ist jetzt ein Team, das irgendwie uneinholbar ist. Ne? Also jetzt aktuell stehen die Warriors trotz diesem Slump, dieser Niederlagenserie mit 12-6 auf dem 4. Platz, sind aber auch nur im Prinzip einen Sieg und eine Niederlage entfernt vom 1. Platz. Ne? Also das wird ihnen schon zugutekommen, dass das Feld eigentlich vorne relativ eng ist. Das Gleiche gilt natürlich in der Western Conference nach hinten auch. Es ist auch hinten relativ eng. Sowieso die ganze Western Conference bis zum 14. Platz, also bis zum vorletzten Platz, sind fast alle noch irgendwie in Reach, in die Playoffs zu kommen oder irgendwie da wieder ranzukommen. Die Timberwolves haben aktuell 7-10, liegen auf dem 14. Platz. Also es gibt da noch keine Teams, die richtig so, wo man sagen muss, die sind jetzt im Tanking-Modus oder ähnliches. Anders sieht das ja in der Eastern Conference aus. Da hast du mit Cleveland, den Hawks, den Knicks und den Bulls und fast jetzt auch schon den Wizards mit 5-11 spielen. Schon einige Teams, die du fast schon abschreiben kannst. Und die Timberwolves, die jetzt am 14. Platz sind in der Western Conference, die wären schon fast in den Playoffs in der Eastern Conference. Also es ist einfach unheimlich eng und unheimlich dichtes Feld. Die Spitze ist dann vielleicht jetzt ein bisschen ausgedünnt, aber es sind unheimlich viele starke, ähnlich starke Teams, die da um diese 8 Playoff-Plätze kämpfen im Westen.
Ja, die Western Conference sieht gerade wirklich verrückt aus. Also wir haben ja auch vor der Saison schon gesagt, dass es in dieser Saison in der Western Conference so schwer wie niemals zuvor sein wird, in die Playoffs zu kommen. Und jetzt gerade gibt es eben wirklich nur ein Team, das offensichtlich richtig schlecht ist und jetzt schon übers Tanken nachdenken könnte, müsste, die Phoenix Suns. Ja. Alle anderen haben theoretisch die Chance, in die Playoffs zu kommen, was natürlich sehr, sehr schwer wird. Auch wenn man sich die Tabelle jetzt anguckt, 7-3 ist jetzt in den letzten 10 die Zahl des Tages. Die Portland Trailblazers haben von den letzten 10 7 gewonnen. Die Clippers haben 7 von den letzten 10 gewonnen. Die Memphis Grizzlies auch. Dann die Lakers haben 7 von den letzten 10 gewonnen. Die Rockets. Also da sind doch viele Teams, die jetzt gerade sehr ins Laufen kommen. Gerade die Lakers und die Rockets sind jetzt ordentlich dabei, Fahrt aufzunehmen. Also die werden wahrscheinlich jetzt das Feld von hinten noch mal ein bisschen aufräumen. Seitdem Tyson Chandler bei den Lakers ist, läuft es viel besser. Das war genau das, was sie gebraucht haben. Also Kyle Kuzma auf Center zu spielen, war offensichtlich eine absolute Schnapsidee. Weiß nicht, was Rob Pelinka und Magic Johnson da getrunken haben, als sie das beschlossen haben. Und Houston Rockets, jetzt ohne Carmelo Anthony, spielen auch viel, viel besser. Und da hatte ich noch neulich einen Podcast gehört, wo es darum ging, jetzt ist Carmelo Anthony ja offensichtlich raus bei den Rockets. Und naja, aber man kann es doch nicht nur ihm in die Schuhe schieben, sondern also Eric Gordon und Chris Paul und James Harden, die haben doch jetzt alle bisher auch überhaupt gar nichts getroffen. Und das kann doch nicht alles an Carmelo Anthony liegen. Und jetzt ist er weg. Und offensichtlich lag es alles an Carmelo Anthony. Denn in den letzten 5 Spielen, genau seitdem Carmelo weg ist, sind die Houston Rockets auf Platz 3 beim offensiven Rating, haben 4 Spiele gewonnen, 1 verloren und sind beim defensiven Rating auch wieder nach oben gerutscht auf Platz 11. Also jetzt in diesen 5 Spielen. Das sind genau die Melo weg ist. Aber das offensive Rating war ja vorher bei den Houston Rockets nicht ein einziges Mal für mehrere Spiele hintereinander in den Top 20. Ja. Und die meiste Zeit sogar 25-30. Und er ist weg und sofort sind sie auf dem 3. Platz. Also es liegt einfach an Carmelo Anthony und ich wünsche ihm viel Erfolg da, wo er als nächstes spielt. Aber er muss offensichtlich irgendwas an seinem Spiel ändern. Sonst wird es einfach nicht erfolgreich sein.
Ja, ich glaube, zu einem gewissen Teil kann sowas auch so ein passiver Effekt sein, dass natürlich auch der Rest des Teams halt irgendwie versucht, diesen Spieler als Puzzleteil einzubauen, dass auch andere Spieler deswegen ihr Spiel so ein bisschen verändern. Natürlich auch Räume dann anders entstehen oder nicht entstehen. Und deswegen ist es nicht alles ihm direkt zuzuschieben, aber natürlich schon dem Effekt, dass er als neuer Teil im Team ist, der dann auch große Teile der Offense übernehmen sollte. Ich war tatsächlich von vornherein skeptisch, dass ein weiterer ISO-Player in der Form von Carmelo Anthony dem Spiel wirklich gut tun kann. Ich finde es schon überragend, dass sie es überhaupt geschafft haben, so eine starke Offense mit Chris Paul und James Harden aufzubauen, dass das so super funktioniert. Und aber ich glaube, das mit Anthony war einfach zu viel und es ist ja nicht nur sein Spiel, sondern auch einfach die Tatsache, dass er einfach auch ansonsten überhaupt nicht gut gespielt hat. Er hat einfach wirklich nicht gut getroffen und wenn jemand wie Carmelo Anthony, das ist glaube ich im letzten Podcast schon gesagt, nicht gut trifft, dann bleibt einfach auch nicht mehr viel übrig. Ne? Seine Quoten waren desolat und er wird in allen Medien der Welt gerade tatsächlich zu Recht zum aktuellen Zeitpunkt so niedergemacht. Wobei das natürlich nicht seine ganze Karriere schmälern soll. Ne? Also er hat natürlich schon eine Hall-of-Fame-Karriere gespielt, aber ich glaube tatsächlich, naja, es sollte für Carmelo Anthony jetzt langsam mal Schluss sein, bevor er seinem Namen noch weniger Ehre machen kann.
Ja, mein Spieler war Carmelo Anthony nie. Also ich fand ihn immer schon überbewertet. Ich fand immer schon, dass er ein Ballstopper ist und dass das, was er macht, kein erfolgreicher Basketball unbedingt sein kann. Also keine besonders gute Defense zu spielen, in der Offense mehr Ego-Basketball und schwierige Zweier zu nehmen. Und das zeigt ja dann eben auch das, was er in seiner Karriere erreicht hat. Mit den Knicks nur einmal die Playoffs erreicht, mit den Denver Nuggets nie über die erste Runde hinausgekommen. Haben sie mal mehr gewonnen? Waren sie einmal weiter? Ich bin gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren die Denver Nuggets auch immer ein Kandidat für einen Erstrunden aus.
Ich glaube, sie waren in der zweiten Runde, waren sie mal.
Ja, das müssen wir dann nochmal nachgucken. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber viel Erfolg hatte er auch da nicht. Und ja, also er hatte auch in seiner Karriere dann eben Möglichkeiten in der Free Agency für etwas weniger Geld mal zu einem Team zu gehen, das vielleicht die Championship gewinnen kann. Ich weiß noch, in seiner letzten Free Agency in New York, wo er den letzten großen Vertrag unterschrieben hat, da wäre die Möglichkeit da gewesen, zu den Chicago Bulls zu gehen. Und er wäre zu der Zeit vielleicht für die Bulls ein Spieler gewesen, der da schon gut gepasst hätte und sie Richtung Championship hätte bringen können, denn die Bulls waren ein super Verteidigungsteam und haben immer ein bisschen Probleme gehabt, genug Offense aufs Feld zu kriegen, um LeBron James zu schlagen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich damals gedacht, das könnte der perfekte Ort sein für Carmelo Anthony. Und er hat sich dann eben entschieden, bei den Knicks zu bleiben. Und direkt, wo ich gehört habe, er bleibt da, war schon mein Szenario, okay, jetzt wird er einfach mehrere Jahre hintereinander die Playoffs verpassen und dann irgendwann die Knicks verlassen als komplett erfolgloser Spieler. Und er wollte halt dieses Geld und er wollte eben so viel, wie es geht. Die Basketball-Situation war ganz klar in New York ziemlich schäbig und er hat es halt gemacht. Und dann hat er sich hinterher doch relativ viel darüber beschwert, in was für einer miesen Situation er ist, ne?
Ja, natürlich. Er wollte auch die Stadt, er wollte den Namen, er wollte New York, er wollte King of New York sein. Und ich glaube, die Bulls haben sich dann Boozer geholt, quasi nachdem Melo nicht kam.
Richtig, so. Boozer für 80 Millionen ungefähr, genau. Hat auch nicht so gut funktioniert.
Nee, er hat noch relativ solide gespielt, 1-2 Jahre auf jeden Fall. Dann wurde es langsam immer weniger.
Ja, und er wurde dann schon ziemlich viel, also in der Crunch-Time im vierten Viertel gar nicht mehr gespielt. Tash Gibson hat dann die Minuten bekommen wegen besserer Defense.
Ja.
Zu der Zeit hat Thibodeau Spieler mit schlechter Defense nicht spielen lassen. Anders als heutzutage. Aber wenn man...
Jetzt hat er keine Wahl.
Ja, genau, wenn man Wiggins und Towns im Kader hat und nicht viel anderes, dann muss man die eben spielen, ne?
Aber ich finde, die Timberwolves, ich habe das Gefühl, die könnten noch mal ein bisschen sich fangen. Also das, was ich letztes Mal erzählt habe mit einem frischen Start und so. Jetzt haben sie das letzte Spiel wieder verloren, aber ich finde, das sah zum Teil jetzt so aus, als wenn Wiggins und Towns wieder ein bisschen mehr Lust haben und jetzt auf jeden Fall zeigen wollen, was sie drauf haben nach dieser ganzen Butler-Misere. Mal sehen, was bei denen noch geht, ob die von dem 14. Platz nochmal hochschießen können. Wie gesagt, ist es ja doch kein so weiter Weg auf den 8. Platz. Momentan sind es die Lakers mit 9-7, also auch fast ausgeglichen. Und aber genau, so viel eigentlich.
Ja, ich wollte noch einmal was zu den Minnesota Timberwolves sagen. Sie haben tatsächlich in den letzten 3 Spielen, seit Jimmy Butler jetzt weg ist und sie die neuen Spieler an Bord haben, mit Covington und Saric, das 5-beste Defensivrating der Liga mit 97,7. Also muss man mal sehen, ob das vielleicht doch einen positiven Effekt haben kann. Ansonsten sind sie ja eher so in den Regionen 27 bis 30 unterwegs. Yeah. Allerdings haben sie auch gegen die Memphis Grizzlies gespielt. Das Spiel habe ich mir auch tatsächlich angesehen. Und in dem Spiel haben die Minnesota Timberwolves nur, weiß nicht, 85 Punkte gemacht oder so. Und haben auch verloren und haben offensiv kaum was auf die Reihe gekriegt und die Grizzlies haben einfach in dem Spiel dominiert, aber selber auch nicht viele Punkte gemacht. Sowas spielt dann natürlich da auch eine Rolle. Also das war jetzt keine unglaubliche Verteidigungsleistung der Minnesota Timberwolves. Von daher erstmal mit Vorsicht zu genießen. Aber Covington Hat in dem Spiel als einer der wenigen ein sehr gutes Spiel gemacht. Hat, glaube ich, 5 Dreier getroffen und 15 Punkte gemacht. Saric hat in dem Spiel 4 Dreier getroffen. Also, mal sehen. Also, zumindest ist die Chemistry offensichtlich besser. Towns wirkte auch schon so, als wenn er ja, sich den Arsch aufreißt und alles versucht. Hat in dem Spiel sehr viele Rebounds geholt. Aber Marc Gasol ist wirklich ein richtig interessanter Spieler, finde ich. Also, ihn jetzt auch nochmal so zu sehen. Ich habe ihn auch so ein bisschen, fälschlicherweise und auch unberechtigt diese Saison so ein bisschen abgeschrieben, weil er letzte Saison so eine schwache Saison gespielt hat. Aber es lag wohl hauptsächlich an diesem Tank-Modus. Er hatte ja nur 42% Field Goal und bei den Memphis Grizzlies ging ja im letzten Jahr gar nichts. Und ich glaube, Marc Gasol war in der letzten Saison einfach frustriert und hatte keine Lust für dieses Team, das alles verliert und eigentlich auch verlieren will, noch besonders viel zu machen, wo es dann ja auch diese Kontroversen gab, wo er im vierten Viertel nicht eingesetzt wurde, obwohl er vorher ein unglaubliches Spiel gemacht hat, damit sie einen möglichst hohen Draftpick bekommen. Aber jetzt, diese Saison, spielt Marc Gasol wirklich so super gut. Und ich finde, er ist von seinem Stil her ein ziemlich hässlicher Spieler. Also wenn er da übers Feld läuft, der sieht einfach aus wie ein riesiger Seelöwe oder sowas, der sich mit so schlabbernden Bewegungen übers Feld bewegt. Alle seine Moves und auch sein Wurf sind irgendwie ziemlich hässlich. Aber er ist einfach so clever und er spielt so gute Defense. Und er macht so viele kleine Sachen, die ein Basketballspieler machen muss, um Spiele zu gewinnen. Und genauso Mike Conley. Mike Conley macht auch ziemlich viele gute Sachen fürs Team. Und ja, sie spielen diese Saison einfach auf einmal wieder einen richtig guten Ball und sind oben dabei in der Western Conference.
11-5 haben sie jetzt, also quasi auf dem zweiten Platz. Also im Prinzip punktgleich mit den Clippers und den Trailblazers. 4 Spiele in Folge gewonnen. Das ist schon ein Wahnsinn, den sie jetzt hier auflegen und für mich völlig unerwartet. Und ja, ist Grit and Grind zurück? Sind die Memphis Grizzlies ernst zu nehmen? Was meinst du?
Ja, ich habe schon gehört jetzt, auch bei der einen Übertragung im Spiel gegen die Timberwolves, dass offensichtlich die Grizzlies sich überlegt haben, was können wir machen? Das ist ja immer so das Gerede, ne? Die einen singen, die anderen sägen und wenn man was anderes macht, dann müssen sich die anderen Teams darauf einstellen. Das war halt irgendwann mal alles zu switchen. Da konnten viele Teams nicht mit umgehen. Mittlerweile wissen die Teams eben, wie sie das spielen. Und die Memphis Grizzlies haben eben diesen Grind-Basketball jetzt wieder zurückgebracht, weil das eben etwas ist, womit viele Teams einfach nicht so gut umgehen können. Langsameres Pace zu spielen, sehr, sehr hart zu spielen, auch sehr gute Verteidiger zu spielen und sie haben einfach auch ein paar clevere Leute. Also zum Beispiel Shelvin Mack ist jetzt ein Spieler, den die meisten, Fans, die Liga so ein bisschen verfolgen, nicht unbedingt auf der Reihe haben, aber den haben die Grizzlies sich geholt und der spielt einen super Job. Der macht einen super Job von der Bank, der war sowas von abgezockt, gute Defense, gute Entscheidungen, ganz schönes, langsames, abgeklärtes Spiel. Der macht es einfach gut. Ne? Und jetzt auch im letzten Spiel gegen die Dallas Mavericks habe ich auch reingeguckt, da haben die Mavericks nur 88 Punkte gemacht und ja, die Grizzlies, die machen einfach einen soliden Job in der Defense und halten die Teams eben bei ziemlich wenig Punkten für die heutige Zeit und machen das eben vorne selber dann wenigstens so abgeklärt. Also im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves, wie gesagt, da haben die Grizzlies jetzt auch nicht einen riesen Job gemacht. Das war 100-87 übrigens. Aber da hat Gasol dann im vierten Viertel 3 oder 4 Dreier mehr oder weniger hintereinander reingeballert und das war schon ein abgefahrenes Spiel von ihm. Das war wirklich eine fantastische Performance. Vorne und hinten.
Eine abgefahrene Statline ist noch, was heißt Statline, eine abgefahrene Statistik, wenn Jaren Jackson Jr., der Rookie, vierter Pick im 2018er Draft, und Paul Gasol zusammen auf dem Platz stehen, haben sie aktuell eine Defensivrating von 90,1 Punkten, die Memphis Grizzlies. Also im Vergleich dazu, die beste Defensivmannschaft hat momentan ein Defensivrating von 102, das sind glaube ich die Boston Celtics. Und einfach nur in jeder Lineup, in der Jaren Jackson und Paul Gasol zusammen auf dem Platz stehen, lassen sie momentan nur 90 Punkte pro 100 Possessions zu. Und das ist natürlich spitzenmäßig. Ne? Also vor allem Jaren Jackson, der als Rookie in die Liga kommt, 19 Jahre alt ist und jetzt schon spielt, als wenn er mal zukünftig ein Defensive Player of the Year werden könnte. Das ist schon natürlich ziemlich stark. Und natürlich auch super, dass sie sich jetzt dann nochmal so junge Leute ranholen, die genau den Qualitäten entsprechen, die jeder in Memphis irgendwie sehen will. Und ich habe das ehrlich gesagt überhaupt nicht ernst nehmen können, dass die hier von Playoff-Träumen gesprochen haben vor der Saison. Aber mittlerweile scheint das doch durchaus realistisch zu sein.
Ja, also es ist ja auch das Schöne an der Liga, ne? Wenn wir Prognosen machen würden und die würden so eintreffen, dann wäre es ja auch total langweilig. Und ich finde, es ist einfach eine unglaublich schöne Geschichte nach dieser letzten Saison. Also man kann schon fast so einen Vergleich ziehen zu den Spurs Mitte der 90er, als David Robinson sich verletzt hat. Und dann haben sie Tim Duncan bekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Memphis Grizzlies 5 Titel in den nächsten 20 Jahren gewinnen und dass Jaren Jackson der neue Tim Duncan ist. Aber sie waren wenigstens eine Saison richtig schlecht. Also die Spurs haben in den 90ern dann auch getankt. Waren auch dann natürlich ohne Robinson nicht so gut, aber haben dann auf jeden Fall auch getankt, weil sie unbedingt Robinson haben wollten. Und jetzt haben die Grizzlies eben auch eine richtig schlechte Saison gespielt. Und vor der Saison wollten die ganzen Rookies, die ganzen Lottery Picks nicht bei den Grizzlies zum Training gehen, nicht davor spielen, weil sie einfach keine Lust auf diese Situation hatten. Weil die letzte Saison so verkorkst war und alle gedacht haben, da will ich auf keinen Fall hin. Und jetzt stehen die Memphis Grizzlies richtig gut da. Jaren Jackson steht in der Starting Five neben einem unglaublichen Center wie Marc Gasol, der offensichtlich noch eine Menge im Tank hat. Mit einem Point Guard, der noch nie in seiner Karriere All-Star geworden ist, aber auf jeden Fall das Zeug dazu hat und das eine oder andere Mal vielleicht auch schon verdient gehabt hätte. Und der Rest des Kaders ist offensichtlich gut genug, um diesen Grind-Basketball eben mit ihnen zu spielen. Und sie lassen 102,8 Punkte zu, das ist das zweitbeste Defensivrating in der Liga, machen selber 106 und das reicht aus, um dann eben diese ganzen Spiele zu gewinnen.
Ja, ein absoluter Ausreißer nach oben, nicht nur in Bezug auf unsere Prognosen, sondern auch in Bezug auf alle möglichen anderen Experten, die vorher sich Gedanken gemacht haben, wie das Ganze ausgehen soll in der NBA und wie die Saison so verläuft. Wenn ich mir aber jetzt vor allem mal angucke, was du so vor der Saison gesagt hast, Arne, fällt mir vor allem eine Sache auf, wenn ich in den Tabellenkeller der Western Conference gucke. Auf dem 12. Platz sind dann nämlich deine geliebten Utah Jazz mit deinem geliebten Coach Quinn Snyder und haben einen negativen Rekord mit 8 gewonnenen Spielen und 9 Niederlagen. Nun muss ich dich ja jetzt mal allen Ernstes fragen, ob das nicht vielleicht alles völlig für die Hose war, was du da vor der Saison gesagt hast. Was sagst du denn Jazz?
Ich muss sagen, ich habe mich bei den Jazz wirklich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Es sieht unglaublich schlecht aus, das muss ich sagen. Also ich war jetzt längere Zeit noch vorsichtig optimistisch und habe gedacht, die Utah Jazz, die drehen das Ruder um, die kriegen das hin. Ich glaube absolut an Quinn Snyder und ich glaube auch an die Jazz. Ich glaube auch, dass die Jazz in dieser Saison noch besser spielen können. Ich glaube schon, dass sie das Ruder noch einigermaßen rumreißen können. Es sieht zu diesem Zeitpunkt natürlich schon ziemlich finster aus. SRS-Rating mit Schedule eingerechnet, das war im Moment immer so der Strohhalm, an dem ich mich festgehalten habe, weil der immer gesagt hat, die Utah Jazz haben zwar nicht viel gewonnen, aber sie hatten auch einen richtig schweren Schedule. Da waren sie immer noch so teilweise Top 10 oder so um 10 rum. Und jetzt sind sie aber abgerutscht auf den 17. Platz. Sie haben insgesamt ein offensives Rating in der Saison von 22. Platz, defensives Rating nur 16. Platz. Und das ist eben die große Enttäuschung. Also die Offense war in der letzten Saison 16. Platz, ist jetzt runtergegangen auf 22. Das defensive Rating war aber in der letzten Saison eben Platz 2 und jetzt Platz 16. Und die Utah Jazz fangen sich halt im Moment wirklich unglaublich viele Punkte, auch gegen Teams, von dem man es nicht unbedingt erwarten würde. Sie haben zum Beispiel gegen die Minnesota Timberwolves 128 gekriegt. Ja. Und ja, sie haben von den letzten 11 Spielen nur 4 gewonnen. Also 4-7 in den letzten 11 Spielen der Rekord. Und da sind schon auch ein paar gute Siege dabei, die auch ein bisschen Hoffnung geben. Zum Beispiel gegen Boston haben sie 2-mal gewonnen. Auch in Boston gewonnen und haben die Boston Celtics in Boston nur bei 86 Punkten gehalten. Das war vielleicht der beste Sieg bisher in der Saison. Aber ansonsten sieht es doch wirklich nicht besonders gut aus. Und in den letzten 11 Spielen ist eben das offensive Rating Platz 27 und das defensive Rating Platz 25. Also da sieht es doch wirklich für die Jazz, die ich vorher so hoch gehandelt habe, sehr, sehr schlecht aus. Und ich habe mir jetzt einfach heute mal angeguckt, was denn so die Faktoren sind, die da eine große Rolle spielen. Und zum einen ist es die Kombo aus Gobert und Derek Favors. Also ich glaube, dass dieses Experiment einfach in der heutigen Zeit so ein bisschen vorbei ist. Die beiden kann man zusammen nicht mehr spielen. Es funktioniert einfach nicht.
Ja.
Also in der letzten Saison hatten sie da noch ziemlich ordentliche Defensivwerte und auch offensiv hat das noch einigermaßen funktioniert. In dieser Saison ist es katastrophal, wenn die beiden auf dem Feld sind. Und auch Favors alleine funktioniert nicht besonders gut. Dann ist es der Punkt, dass Donovan Mitchell einfach nicht besonders gut gespielt hat bisher in dieser Saison. Also er ist eigentlich, wenn man sich seine Leistungen bisher anguckt, insgesamt fast überall schlechter geworden. Also seine Stats sehen erstmal so ähnlich aus wie in der letzten Saison. Also es ist alles fast identisch. Aber wenn man sich die Field-Goal-Werte anguckt, letzte Saison knapp 44, jetzt 41% aus dem Feld. Letzte Saison 34% Dreier, jetzt 29%. Über 80% Freiwürfe, jetzt nur noch 78%. Effektives Field Goal ist 5% runtergegangen, von 51 auf 46. Ja. Und wenn man jemanden hat wie Mitchell, der so viel wirft und der auch so wichtig für die Offense ist, dann sind das halt schon unglaublich drastische Unterschiede. Vor allem erst jetzt in seinem zweiten Jahr. Normalerweise erwartet man eben den Sprung im zweiten Jahr und ja, eine Leistungssteigerung. Bei ihm ist es jetzt leider bisher im ersten Viertel der Saison alles runtergegangen. Und
er hat ja auch selber mal gesagt, jetzt auch schon zum Anfang der Saison, dass er schon merkt, dass er anders verteidigt wird. Und die Mannschaften scheinen sich schon so darauf eingestellt zu haben, dass Donovan Mitchell halt der treibende Faktor ist in der Offensive der Utah Jazz. Sie sind ja auch tatsächlich sehr abhängig von ihm, dadurch, dass er kreiert, dass er Sachen möglich macht. Und es wirkt so, als wenn sie, die meisten Teams vor allem, versuchen, Donovan Mitchell hart anzugehen, ihn halt zuzumachen, um die ganze Offensive der Utah Jazz damit halt ein Stück weit lahmzulegen. Und es scheint ja in gewisser Form dann auch zu funktionieren. Ne?
Ja, also die Utah Jazz haben schon ausgeglichenes Scoring. Aber alle Leute, die auf den kleinen Positionen spielen, sind in dieser Saison schlechter in allen Shooting-Werten, die irgendwie herangezogen werden können. Also Joe Ingles hatte ja in der letzten Saison so ein unglaubliches Jahr, 44% Dreier, 205 Dreier getroffen. Und in dieser Saison trifft er halt nur noch 38%. Und letzte Saison hatte er 79,5% Freiwürfe, in dieser Saison nur noch 64%. Ricky Rubio ist ja sowieso schon bekannt für ein sehr schlechtes Field Goal. Aber letzte Saison war es knapp 42%, jetzt nur noch 38%. Die Dreierquote ist auch runtergegangen, die Freiwurfquote ist auch runtergegangen. Also wirklich bei allen wichtigen Spielern der Utah Jazz sind alle Werte, Field Goal, Dreierquote, Freiwurfquote runtergegangen. Also bei denen, die halt Point Guard, Small Forward, Shooting Guard spielen. Und das ist natürlich schon sehr dramatisch.
Ja.
Bei Donovan Mitchell muss man noch sagen, dass seine On-Off-Zahlen doch trotzdem sehr positiv sind, weil sein defensiver Wert so hoch ist. Also die Offense ist mit ihm und ohne ihn genau gleich. Also er hat keinen positiven Einfluss auf die Offense. Da ist der Wert 0, 112,7 mit ihm und ohne ihn. Aber der defensive Wert ist 9,6 Punkte besser. Und das ist natürlich schon mal wenigstens ein sehr positiver Fakt. Ja. Und ich habe dann aber noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen und habe noch mal geguckt, was ist denn in dieser Saison anders im Vergleich zur letzten Saison. Und einmal in der Offense, die Utah Jazz sind das Team, das am dritthäufigsten an der Freiwurflinie steht und sind aber nur 28. bei der Freiwurfquote. Also sie werden sehr viel gefoult und treffen sehr schlecht Freiwürfe. Das ist ein wichtiger Faktor. Dann sind sie bei der Dreierquote, bei ihrer eigenen Dreierquote nur auf Platz 25, was natürlich auch an diesem schlechten Shooting liegt, dass alle auch schlechter werfen als in der letzten Saison. Und dann sind sie auf dem 8. Platz bei den Turnovers. Also nicht nur, dass sie schlecht werfen, sie verlieren auch noch sehr viel den Ball. Und das in Kombination kann keine gute Offense ergeben.
Nee.
Ineffektives Shooting, schlechte Freiwurfquote und dann noch viele Turnover. Also schlimmer geht's kaum. Und dann bei der Defense, da ist mir aufgefallen, dass die Gegner in dieser Saison besser treffen, vor allem aus dem Zwei-Punkt-Bereich. Der Drei-Punkt-Bereich ist ungefähr gleich geblieben wie in der letzten Saison, aber die Gegner treffen 4% mehr aus dem Zwei-Punkt-Bereich. Vor allem aus der Distanz, so dieser Floater-Bereich, von 3 bis 10 Feet. Da ist die Quote ordentlich nach oben gegangen. Und das liegt dann wahrscheinlich einfach daran, dass die Utah Jazz einfach in ihrer Defensive es auch nicht mehr schaffen. Also die Anzahl dieser Würfe ist hochgegangen und die Quote ist hochgegangen. Und das liegt dann einfach daran, dass die Utah Jazz in der letzten Saison es geschafft haben, den Gegner zu möglichst vielen langen Zweiern zu bringen. Und in dieser Saison das eben nicht mehr schafft. Also offensichtlich kann die Defense einfach diese 2-gegen-1 Situationen oder den Weg zum Korb nicht mehr so blockieren, wie es in der letzten Saison war. Und da kann dann Gobert eben auch nur noch bedingt eingreifen. Direkt am Korb ist die Quote 2% besser geworden. Also es ist auf jeden Fall ein Anstieg im Field Goal in dem Bereich. Und dann auch alle anderen defensiven Werte, die so sehr wichtig sind. Sie forcieren weniger Turnover. Sie sind schlechter beim defensiven Rebound geworden. Letzte Saison haben sie mehr gefoult. Das war nämlich einfach noch so eine Idee, die ich hatte. Eventuell sind ja die Regeländerungen und dass strikter gepfiffen wird für die Utah Jazz problematisch und dass sie dann eben mehr Fouls machen und deswegen schlechter verteidigen, aber sie machen weniger Fouls in dieser Saison, die zu Freiwürfen führen als in der letzten Saison.
Okay. Ja, Rudy Goberts Aussage zu den Jazz und der aktuellen Lage war, dass sie einfach versuchen müssen, die defensive Mentalität zurückzubekommen, die sie Ende der letzten Saison hatten, also diesen starken Run hatten am Ende der Regular Season. Ob sie das schaffen, ist natürlich jetzt eine andere Frage, aber es bleibt offen.
Also, ja, ein Schimmer Hoffnung, den ich habe, ist, dass in der letzten Saison ja auch lange Zeit die Jazz nicht besonders erfolgreich waren. Das lag natürlich auch teilweise an der Verletzung von Gobert, aber danach sind sie ja dann irgendwann so richtig ins Rollen gekommen und vielleicht haben sie so einen Run und so einen Turnaround jetzt diese Saison auch nochmal in sich. Ich will es nicht ganz ausschließen, aber im Moment sieht es doch eher danach aus, dass sie um die Playoff-Plätze mitspielen und nicht ganz oben landen werden, so wie ich es gehofft hatte und auch erwartet hatte. Ich hatte ja sogar schon gesagt, meiner Meinung nach wird 100%ig Quinn Snyder Coach of the Year. Da müsste jetzt schon ein richtig, richtig starker Run kommen, damit das noch möglich wird. Vor allem, wenn man die anderen Kandidaten sieht, wie zum Beispiel Budenholzer von den Milwaukee Bucks. Aber mal sehen, was die Zukunft für die Utah Jazz noch bringt.
Ja. Die Western Conference ist, wie gesagt, hat an der Spitze ein Bild, was wir jetzt so nicht erwartet hätten, auch wenn es natürlich immer noch früh in der Saison ist. Wir haben schon über die Grizzlies gesprochen. Wir haben über die Warriors gesprochen, die immer noch so ein bisschen da oben dümpeln. Ganz interessant finde ich definitiv auch die Portland Trail Blazers, momentan auf dem ersten Platz der Western Conference. Ich habe mir die jetzt vor 1-2 Tagen mal angesehen, als sie gegen die Wizards gespielt haben. Das Spiel haben sie mit 10 Punkten gewonnen. Insgesamt war das Spiel relativ unspektakulär. Es war jetzt nicht mega spannend oder so. Portland hatte eigentlich die ganze Zeit die Kontrolle, hat zwischenzeitlich auch schon mit über 20 Punkten geführt. Aber es hat beide Teams, sowohl die Blazers als auch die Wizards, finde ich, ganz gut porträtiert, in dem, wie sie spielen, was so die Stärken und Schwächen sind. Ich sehe Portland insgesamt nicht als Team, das also mit großer Wahrscheinlichkeit am Ende der Saison noch auf dem ersten Platz der Western Conference steht. Ich glaube, sie haben auf jeden Fall weiterhin ihre Schwächen und sie haben sich ja im Vergleich zur letzten Saison auch gar nicht so viel verändert, aber sie haben sich über die Jahre eigentlich ganz gut aufgestellt. Aktuell haben sie ein Offensivrating, das auf dem 6. Platz steht in der Liga und ein Defensivrating, das auf dem 8. Platz steht. Also sie kriegen sowohl Offensive als auch Defensive sehr gut hin. Also vor allem der defensive Part, finde ich, ist dabei eine mittelgroße Überraschung, dass es so gut funktioniert, auch mit Lillard und mit McCollum in der Starting Five so zusammen, finde ich schon beeindruckend.
Aber in der letzten Saison hatten sie auch schon so ein starkes defensives Rating, ne?
Hatten sie?
Die Offense ist in dieser Saison so viel besser.
Ah, okay.
Also sie waren letztes Jahr schon, ich kann nochmal nachgucken, aber 6. Platz defensives Rating waren sie, glaube ich.
Ja.
Aber red mal weiter.
Also was die Offense angeht, finde ich relativ beeindruckend, dass sie unglaublich viele Spieler haben, die werfen können. Also wenn du dir den Kader mal anguckst, ich habe jetzt vor dem Podcast immer mal durchgeguckt, ich würde sagen, 10 Leute aus dem Kader musst du sagen, dass sie einfach einen Dreier reinknipsen können. Von diesen 10 Leuten ist Damian Lillard vielleicht noch der mit der schlechtesten Dreierquote, mit 35%. Ansonsten hast du McCollum, Zach Collins, der 36% wirft, Aminu mit fast 38%, Stauskas ist ein Schütze, Jake Layman hat mir sehr gut gefallen, auch in dem Spiel, der spielt nicht sonderlich viel, aber der schießt auch 42% von der Linie und ist ein relativ athletischer Verteidiger auf dem Small Forward. Miles Leonard, der kaum noch spielt, der aber auch ein Power Forward ist mit einem Dreier. Und dann haben sie natürlich noch Seth Curry, der gerade verletzt ist, aber der natürlich ein Superschütze ist. Nicht ganz so gut wie sein Bruder, aber schießt diese Saison momentan 50% von der Dreierlinie, also schon noch sehr stark. Da sind einige Leute bei, die einfach für dieses Spacing sorgen. Ne? Da hast du Nurkic als ersten Center auf dem Feld, Collins ab und zu, der dann als Bankcenter noch mit reinrutscht. Das ist halt insgesamt ein Konzept, was total funktioniert. Und gerade gegen die Wizards hat man halt gesehen, dass das total klickt. Die Wizards konnten sie halt überhaupt nicht verteidigen. Interessanterweise hatte Dwight Howard sowohl gegen Nurkic einfach im direkten Duell Probleme, als auch einfach mit all den Leuten auf den Flügeln und auf dem Guard. Also wenn Dwight Howard zum Beispiel gegen Lillard gespielt hat, sah das so ein bisschen so aus, als würde Dwight Howard auf Eis stehen, als würde er ausrutschen, als würde er seinen Halt nicht finden und hat dann relativ früh einfach Foul-Probleme gehabt.
Bei Dwight Howard würde es mich gar nicht wundern, wenn er tatsächlich auf Eis stand.
Bei Dwight Howard ist alles möglich. Ja, und ja, der Kommentar vom Moderator, vom Kommentator in dem Moment war, ja, Dwight Howard hat immer eine super Production, legt gute Numbers auf, aber er hat halt auch immer seine Foul-Probleme. Und es war halt genau zu sehen, wieso. Zum einen hatte er mit einem wuchtigen Center wie Nurkic Probleme, musste faulen, und dann hatte er auch eben gegen die kleinen Gegenspieler, wo er dann rausgezogen wird und bewusst attackiert wird, dann auch Probleme und fault. Und
ja, ich habe von dem Spiel die erste Halbzeit gesehen und die ersten beiden Fouls von Dwight Howard waren nach vorne gerannt und jemanden beim Sprint zum Ring umgerannt. Offensivfoul, was er schon immer seine ganze Karriere macht. Ja. So ein Ding hat Dwight Howard bestimmt jedes zweite Spiel dabei oder vielleicht sogar jedes Spiel, keine Ahnung. Aber es passiert ihm auf jeden Fall richtig oft. Hat mich früher schon bei den Lakers und bei den Rockets immer richtig aufgeregt. Und dann das zweite Ding war Isolation von McCollum auf der linken Seite. McCollum macht ein bisschen Shake and Bake, Crossover nach links. Und Dwight Howard versucht ihn halt zu stoppen mit der Hand an der Schulter und kriegt dafür den zweiten Call. Das war ungefähr nach 3 Minuten direkt auf die Bank. Und Howard hat ja auch, glaube ich, in dem Spiel nur 7 Minuten oder so gespielt. Richtig wenig auf jeden Fall gespielt.
Ja, ja.
Und ich weiß, Portland ist so, ist so heiß gelaufen. Also 32-12 war der Stand. Ich glaube, von den ersten 9 Dreiern waren 7 drin von Portland. Und da habe ich auch nochmal gedacht, das Spiel von Curry mit den 50 Punkten gegen die Washington Wizards, wo er so heiß gelaufen ist, das war natürlich eine richtig gute Quote und das war schon richtig heiß. Aber die Washington Wizards haben auch eben die, glaube ich, schlechteste Defense gegen den Dreier in dieser Saison. Und
die Wizards haben fast insgesamt die schlechteste Defense der Liga. Ich glaube, sie haben die zweitschlechteste Defense der Liga. Nur die Cleveland Cavaliers sind im defensiven Rating noch schlechter als die Wizards.
Ja, die Dreierquote ist die drittschlechteste, 37,9. Und sie geben auch richtig viele ab, 12 Dreier pro Spiel.
Ja. Also vielleicht sind die Wizards das Team, das sich am wenigsten an die aktuelle Situation der NBA angepasst hat. Sie haben keine Defense, sie haben kein Shooting, sie haben kein Spacing, sie haben lauter ineffiziente Scorer, sie haben dazu natürlich noch Leute, die viel zu viel Geld für ihr Tun bekommen. Otto Porter, der völlig unter seinen Leistungen zurückbleibt.
Jetzt, ich wollte noch mal einen Stat nachliefern, weil ich das gerade noch nachgesehen hatte. Letzte Saison waren die Portland Trailblazers beim offensiven Rating Platz 15 und beim defensiven Rating Platz 8. Diese Saison bisher beim offensiven Rating Platz 6 und ebenfalls wieder Platz 8 beim defensiven Rating. Also die Defense haben sie so in der Stärke gehalten, nur die Offense ist diese Saison so viel besser geworden. Und Damian Lillard spielt halt unter anderem auch wieder so eine krasse Saison. Wir haben ja auch Wir haben ja über die Portland Trailblazers auch schon vor 2 Wochen als Überraschungsteam geredet und schon prognostiziert, dass sie diese Saison sehr erfolgreich sein werden. Und es zeigt sich jetzt eben, dass es offensichtlich so weitergeht. Ne?
Also Lillard ist mit Einschränkungen tatsächlich diese Saison schon MVP-Niveau. Ne? Also wenn man sagen würde, die Warriors, die Blazers schließen am Ende des Jahres tatsächlich so ab, dass sie weit oben stehen, dann ist mit Lillard auf jeden Fall, dann muss man diesen Namen schon mitführen, wenn es um den MVP-Award geht. Natürlich gibt es da jetzt viele andere Namen, Anthony Davis und Giannis Antetokounmpo, die da sicherlich dann noch davor wären zum aktuellen Zeitpunkt. Aber Lillard spielt schon eine unglaubliche Saison und auch von seiner ganzen Leadership-Mentalität. Ne? Es gab jetzt vor kurzem einen Podcast, da war Evan Turner zu Gast bei Zach Lowe, glaube ich, und hat ein bisschen so über die Portland Trailblazers geredet, auch darum, dass sie sich eben als Team nicht aufgelöst haben, wie viele andere es machen, wenn sie jetzt halt mit demselben Kader über einige Jahre schon nicht über ein gewisses Ziel hinauskommen, sind jetzt halt die Blazers dabei geblieben, weiterhin auf diesen Kader zu setzen und kleine Veränderungen mit jungen Spielern herbeizuführen. Und da hat Evan Turner nochmal total schön geschildert, wie Damian Lillard eine total super Mentalität da aufbaut, diese Leadership-Rolle total positiv annimmt, die also alle Leute im Team begrüßt und einfach als positives Beispiel vorangeht und immer der Erste in der Halle ist und immer noch ein paar Extraschüsse nimmt und die Leute sich halt im Team versuchen, daran auch ein Beispiel zu nehmen und dass er tatsächlich als bester Spieler auch die beste Arbeitsmoral an den Tag legt. Und das finde ich bei Damian Lillard so noch mit das Beeindruckendste, dass er es schafft, einfach diese Kultur da aufzubauen. Und sie haben ja jetzt einfach auch viele junge Spieler im Team. Und es funktioniert. Ne? Also es ist einfach eine gute Chemie. Die spielen gut zusammen. Der Kern kennt sich schon einige Jahre und die Leute wissen, was sie zu tun haben. Sieht sehr gut aus.
Ja, eine ganz interessante Sache. Also schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Ich habe den Podcast mit Evan Turner noch nicht gehört. Aber ich hatte gerade heute bei der Ringer NBA Show gehört, dass in den letzten Jahren die Portland Trailblazers immer Damian Lillard und McCollum gestaggert haben, also nacheinander gespielt haben, sodass immer einer von den beiden möglichst auf dem Feld ist, dass sie das in dieser Saison anders machen. Und dass das besser funktioniert. Damian Lillard hat einen super guten Einfluss auf die Offensive. Plus 15,6 Punkte, wenn er auf dem Feld ist. Ja. Also das ist wirklich schon unglaublich gut. Also könnte vielleicht der beste Wert der Liga sein, da müssen wir nochmal nachsehen. Aber das ist schon richtig, richtig viel. Und dann noch ganz interessant, die Portland Trailblazers haben die beste Lineup der Liga. Und zwar ist das Nurkic auf Center, Aminu auf Power Forward, Evan Turner auf Small Forward, McCollum auf Shooting Guard und Lillard auf Point Guard. Aha. Die machen 130,5 Punkte pro 100 Possessions und bekommen nur 96. Und das in 174 Possessions. Das ist die zweitmeistgespielte Lineup von den Portland Trailblazers. Und das ist schon ein richtig hoher Wert. Also 174 Lineups zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Da kann man schon sagen, das ist jetzt nicht irgendwie noch so Anfang der Saison. Und das kann auf keinen Fall so bleiben. Sondern diese Lineup, die funktioniert, das kann man zu diesem Zeitpunkt echt schon so sagen. Und ich finde es ganz interessant, weil in dem Podcast, den habe ich heute gehört, in der Ringer NBA Show, da haben sie gesagt, dass Evan Turner eben jetzt diese Saison so wichtig ist, weil er dadurch, dass Lillard und McCollum so viel zusammen auf dem Feld sind, muss eben jemand die zweite Fünf mehr oder weniger anführen und das macht Evan Turner. Und jetzt bei Cleaning the Glass habe ich dann bei der Recherche gesehen, dass Evan Turner in der besten Lineup mit McCollum und Damian Lillard zusammen drin ist und dass die anderen Teams aus der Halle fegen. Plus 34,5 ist da die Differenz. Und das macht natürlich dann auch einen sehr, sehr großen Anteil aus. Und wenn man so eine Lineup dabei hat, die so stark ist, dann ist das auf jeden Fall schon ein Teil des Erfolgsrezepts. Ne? Das ist eben auch das, was die Philadelphia 76ers in der letzten Saison hatten mit ihrer Starting Five, wo sie dann eben auch deswegen so eine starke Saison spielen konnten. Ne? Also zumindest in der zweiten Hälfte der Saison dann.
Ja. Ja, damit Portland auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Team in der Western Conference. Wie gesagt, das Spiel, das ich gesehen hatte gegen die Wizards, hat auch nochmal gezeigt, dass es bei den Wizards ein absolutes Desaster ist, das Ganze in die andere Richtung geht. Und jetzt gab es da schon Berichte, dass die Washington Wizards das Team jetzt tatsächlich endlich aufbrechen wollen, das Ganze über den Haufen schmeißen. Und Adrian Wojnarowski hat schon getweetet, dass inoffiziell alle Spieler bei den Wizards zu haben sind. Die Frage ist, ob sie jemand haben will, denn auch die guten Spieler haben so hoch dotierte Verträge, dass sie in den meisten Contender-Kadern eigentlich auch so keinen Platz finden können. Und für Leute wie Otto Porter und vielleicht auch John Wall mit seinem Vertrag kann man eigentlich eher davon ausgehen, dass vielleicht noch ein Team, das nochmal einen Draft-Pick abzwacken will oder ähnliches, da sich vielleicht angesprochen fühlt. Ansonsten wird es dann jetzt mit dem Break-up eine schwere Zeit für die Wizards, auch weil der vielleicht dann etwas zu spät kommt.
Wer sich zu dem Sachverhalt bei den Washington Wizards und was da so abgeht, was richtig Gutes anhören will, der Podcast, den ich eben meinte, von der Ringer NBA Show, das war Heat Check. Und da ist der absolute Wizards-Experte, der Writer vom Ringer Network, der die Wizards immer covert, der ist da, Joe House. Und der ist sowieso so ein sehr witziger Typ und der fasst dann eben einmal in so einem Rant zusammen, was da bei den Wizards in den letzten Jahren so alles schiefgelaufen ist. Und es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Das muss man sich eigentlich mal anhören. Eine der besten Podcast-Sequenzen, die ich in diesem Jahr bisher gehört habe. Die Situation ist auf jeden Fall ziemlich runtergewirtschaftet, vor allem von einem Chemistry- und Teambuilding-Standpunkt in so ein Team, wo schon sowieso nichts funktioniert, noch Dwight Howard und Rivers reinzuholen, war absoluter Wahnsinn. Das haben wir vor der Saison auch schon so gesagt und jeder, der normal tickt und ein Gehirn hat, sollte das eigentlich schon gesehen haben und verstehen. Also der Joe House, der heute da so abgegangen ist, und das, der ist jetzt nicht irgendwie, der hat jetzt nicht rumgeschrien, aber der hat es ganz witzig erzählt. Der hat vor der Saison schon gesagt, er freut sich auf dieses Experiment mit Dwight Howard. Er ist erstmal positiv und sagt, Dwight Howard wird uns irgendwie helfen. Und dann hat er gesagt, der zweite Punkt, wenn das nicht klappt, ist, wenn das mit Dwight Howard nicht hinhaut, dann wird das Team komplett auseinandergebrochen und es gibt große Veränderungen und das ist dann eben der andere Punkt, über den er sich freut. Und jetzt ist es offensichtlich soweit. Jetzt muss man natürlich nur mal gucken, was die überhaupt machen können, denn ich glaube, John Wall ist, man sagt es häufiger, untradable. In diesem Fall könnte es aber wirklich tatsächlich so sein, denn er hat einen Vertrag über 170 Millionen und er wird mit 32 Jahren eine Player-Option haben, wo er dann nochmal 37 Millionen bekommt. Also wer will den Vertrag aufnehmen, auch wenn man ihn so sieht? Es gab ja schon diese Fotos von ihm vor der Saison, wo er aussah, als wäre er 50 Kilo schwerer und betrunken beim Team USA. Und ich finde, er sieht in letzter Zeit nicht viel besser aus. Dann hat er noch gesagt, er geht gerne in einen Club und feiern und er ist ein Erwachsener und er kann das machen, nachdem er darauf angesprochen wurde, ob er vielleicht zu viel feiert. Also er ist immer für eine gute Geschichte, für eine witzige Geschichte irgendwie zu haben, aber wenig gewonnen in seiner Karriere, eher immer problematisch mit den Teammates. Sobald er den Ball wegpasst, läuft er keinen Meter mehr. Es gibt keinen Spieler in der NBA, der sich so wenig ohne Ball bewegt wie John Wall. Nur aktiv, wenn er selber den Ball in der Hand hat. Und da ist leider vielleicht auch mit erfolgreichen Basketball mit John Wall nicht mehr viel zu holen und dann mit dem riesigen Vertrag.
Ja. Wir hatten ja jetzt gerade schon gesagt, dass es natürlich schwer ist, den genauen Ausgang in der NBA vorherzusagen und dass es natürlich immer wieder Überraschungen gibt. Aber in den letzten Jahren zwei Sachen sicher voraussagen konntest, dann, dass John Wall vor der Saison sagt, die Wizards spielen hier oben mit in der Eastern Conference und wir zeigen allen, wo es lang geht, wir sind unterschätzt. Und dann versagen sie doch und es geht irgendwie entweder Richtung Mittelmäßigkeit und in dieser Saison dann schon auch an den Tabellenkeller. Und wenn es irgendwas war in den letzten Jahren mit den Wizards, dann halt irgendwo unterhaltsam aufgrund der skurrilen Dinge, die da insgesamt abgelaufen sind, dieser Chemistry-Probleme. Fast schon nervig teilweise, aber dann wiederum auch einfach unterhaltsam, was in so einem Team auch einfach alles schiefgehen kann. Ich werde mir den Rant auf jeden Fall auch nochmal anhören. Mir fällt jetzt auf jeden Fall noch ein Zitat ein von wer hat's gesagt? Bradley Beal. Ich tue mir das jetzt schon seit 7 Jahren an und immer wieder der gleiche Mumpitz, so in der Richtung. Ich bin mit dem genauen Zitat nicht so nicht so gut dabei, aber es ist auch nicht so leicht, wenn du was noch übersetzen musst. Ne? Aber Frustration ist schon da, wenn du fast schon eine Dekade dir diesen ganzen Kram antun musst, dann ist es auch Zeit, diesen dysfunktionalen Lockerroom aufzubrechen, das Team auseinanderzuschlagen und zu sagen, komm, wir machen es vielleicht wie die 76ers oder im besten Fall wie die Los Angeles Clippers, die es geschafft haben, sich ganz schnell hier wieder an die Tabellenspitze zu setzen.
Ja, noch ein Satz jetzt zu den Washington Wizards, es einfach so fantastisch verdeutlicht, warum Dwight Howard heutzutage einfach kein Spieler mehr ist, den man sich in sein Team holen sollte. Vor der Saison habe ich ja schon gesagt, nach dieser Saison oder nach diesem Vertrag, den er gerade hat, er hat ja für 2 Jahre 11 Millionen unterschrieben, also jetzt ist das erste Jahr, nächstes Jahr ist er definitiv nochmal bei den Wizards dabei, es sei denn, sie schaffen es, ihn irgendwie loszuwerden. Also, die Lineup mit Dwight Howard ist die meistgespielte, also Starting 5 plus Dwight Howard, mit Marcus Morris, Otto Porter, Bradley Beal und John Wall. 276 Possessions. Die Differenz ist minus 10,8. 108 selber gescored, 119 bekommen. Und genau die gleiche Lineup mit auf Center mit Ian Mahinmi, der, über den sich so viele Leute aufregen, lustig machen, der als überbezahlt gilt, richtig schlechter Vertrag, der kaum mal irgendwie irgendwo gut wegkommt. 127 Possessions, zweitmeistgespielte Lineup, plus 7,1, 109 selber gescored, 102 gekriegt. Also in der Defense 17 Punkte besser, mit den gleichen 4 Leuten und Ian Mahinmi als Dwight Howard. Also Dwight Howard Zeiten sind leider in der NBA fast schon ungefähr an dem Punkt, wo Carmelo Anthony war. Also mit Ian Mahinmi, der wirklich kein besonders guter Spieler ist, 17 Punkte besser in der Defense.
Ja. Was mir in dieser kurzen Sequenz von Dwight Howard noch aufgefallen ist, ist, dass er tatsächlich mehr wirft. Der nimmt richtig Midrange-Jumper und so.
Ja. Yeah. Ich habe auch einen von ihm in dem Spiel gesehen in der ersten Halbzeit, aber den hat er tatsächlich auch reingemacht.
Ja, ja, oben aus der Corner quasi. Top of the Key. Ja. Aber auch das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Wurf, den du Dwight Howard unbedingt nehmen sehen willst. Also gerade Midrange-Würfe sind ja generell nicht mehr so beliebt aus guten Gründen in der NBA. Und naja, aber genau, Dwight Howard ist vermutlich...
Ja, den Wurf sollte einfach ein besserer Spieler nehmen, so ist es einfach. Ich glaube, ich habe gerade Marcus Morris gesagt. Das ist natürlich Markieff Morris bei den... Bei den Wizards.
Du kannst es nie genau wissen, es könnte auch Marcus Morris sein. Vielleicht wechseln die ab und zu mal Teams und keiner weiß es. Tattoos identisch, Größe identisch, sie sehen identisch aus. Und haben ja auch mal gesagt, dass sie, ich glaube, auf der Highschool oder so haben sie sowas mal gemacht.
Ja, und in den Playoffs, als Marcus Morris umgeknickt ist.
Ja, es gibt Verschwörungstheorien.
Es gibt Verschwörungstheorien, ja. Könnte sein, ne?
Ja, es ist möglich. Ja.
Jetzt, wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Es gibt immer, wir könnten auch die ganze Nacht weiterreden, habe ich das Gefühl. Ja. Es gibt so viele Teams, die man noch ansprechen sollte. Ja. Jimmy Butler hat schon den ersten Game-Winner geworfen in Philly. Und Philly hat auch bisher mit ihm sehr gut gespielt, haben jetzt auch von den letzten 10 7 gewonnen. Bei Orlando läuft's gut, 3-mal hintereinander gewonnen, von den letzten 10 auch 7 gewonnen. Allerdings hat Orlando auch den Eastern Conference Schedule gegen nicht besonders gute Teams gerade gehabt und da muss man einfach nochmal abwarten. Bei Orlando bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Aber sieht auf jeden Fall auch gerade ganz gut aus. Eine Sache, die ich aber auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist, dass die Sacramento Kings gesagt haben, dass sie darüber nachdenken, Dave Joerger eventuell zu entlassen.
Überraschend, oder? Weil sie sind doch gerade 9-8, was von den Spielen her, was man bei den Kings durchaus nicht erwarten konnte vor der Saison. Bisher war nicht alles erfolgreich.
Also da kann man wirklich nur sagen, was wollen die Sacramento Kings denn eigentlich noch? Also ich habe das Gefühl, immer wenn es bei den Sacramento Kings einigermaßen gut läuft, dann entlassen sie ihren Trainer oder machen irgendeinen Scheiß. Ich kann mich noch daran erinnern, als vor 2-3 Jahren oder lass es 4 gewesen sein, noch Michael Malone Trainer war bei den Sacramento Kings. Da hatten die Sacramento Kings auch ungefähr den Start wie jetzt. So auch, ich würde einfach mal aus dem Gefühl sogar sagen, die standen bei 9 Siegen und 8 Niederlagen so wie jetzt. Und dann hat sich DeMarcus Cousins verletzt und war so 8 Spiele raus oder so. Und von den Spielen haben sie dann natürlich fast alles verloren. Und dann haben sie Mike Malone rausgeschmissen. Und danach haben sie fast alles verloren, ne? Und danach war auch DeMarcus Cousins richtig gepisst. Und es würde einfach nur zu den Sacramento Kings passen, wenn sie es jetzt auch wieder so machen. Und ich würde einfach sagen, sie haben sehr viel junges Talent im Kader. Und ich finde es total angebracht, dass Marvin Bagley nicht 35 oder 40 Minuten spielt. Und er macht ja auch gute Spiele und trägt dazu bei, dass das Team gewinnt. Aber man muss doch einfach zu irgendeinem Zeitpunkt mal eine Formel finden, mit der man Spiele gewinnen kann. Und dann muss eben eine Mischung aus Veterans und jungen Spielern auf dem Feld sein. Und genau sowas wie Bielitsa eben, bisschen Erfahrung, bisschen mehr Shooting auf der Power-Forward-Position, heutzutage super wichtig. Dann eben Marvin Bagley auf Center. Also ich finde, was Jörger da bisher gemacht hat, sieht super gut aus. Die Sacramento Kings sind bisher eine totale Überraschung. Haben letzte Nacht gegen OKC gewonnen. Natürlich ist Russell Westbrook zurückgekommen und OKC hat verloren. Vorher hatten sie 9 Spiele gewonnen und 1 verloren von den letzten 10. Russell Westbrook war da vielleicht dann auch der entscheidende Faktor und nicht das gute Spiel der Sacramento Kings unbedingt, aber das ist vielleicht auch nur meine Russell Westbrook-Hate. Könnte schon sein. ja, aber es wäre meiner Meinung nach ein Riesenfehler, Jörger jetzt zu entlassen. Denn gerade das ist bei den Sacramento Kings in den letzten Jahren so unglaublich. Also die haben ja wirklich, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren haben sie mehr als 10 Trainer auf jeden Fall gehabt.
Ja, es sieht doch insgesamt bei den Kings eigentlich so aus, als wenn spielerisch alles in die richtige Richtung geht. Sie haben mit De'Aaron Fox jetzt jemanden, der offensichtlich mal All-Star werden kann und ziemliche Höhen erreichen kann in dieser Liga. Er hat die Athletik, er hat das Spielverständnis. Mit Bagley haben sie jemanden, der ein unglaubliches Potenzial hat, sicherlich noch nicht so eingeschlagen wie andere aus seinem Jahrgang, aber da ist natürlich einiges möglich und ich finde, sie sind insgesamt einfach gut aufgestellt. Buddy Hield macht einen guten Eindruck und Cauley Stein wirkt so, als wenn er ja so langsam mal aus dem Puschen kommt. Es hieß ja bei Cauley Stein eigentlich jetzt seit Jahren immer schon, das wird das Jahr von ihm, das wird das Jahr von ihm. Und jetzt so langsam wirkt es tatsächlich, als wenn er sich als Center wirklich in der Rotation und auch in der Liga etablieren kann. Ich glaube, die haben da einen guten, jungen Kader zusammen und sie haben eigentlich auch einen fähigen Coach. Sieht es momentan auch aus und die sollten einfach mal die Füße stillhalten und mal gucken, was so passiert. Momentan sind sie 2 Plätze von den Playoffs entfernt. In den Eastern Conference werden sie wahrscheinlich unter den Top 6 Teams, weil da einfach nicht so viel geht nach den ersten 4. Die Raptors, die Bucks, die Pacers, die 76ers und die Celtics, gut, sind 5. Ja, aber die Kings, einfach mal die Füße stillhalten, einfach mal gucken, was kommt.
Ja, also ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, denn man kann sicherlich nicht alle jungen Spieler, die die Kings jetzt im Kader haben, da in die Rotation mit reinnehmen und erwarten, dass man noch einigermaßen Spiele gewinnt. Die Kings haben nicht ihren eigenen Pick, es sei denn, er wird der Nummer 1 Pick und Marvin Bagley spielt 23 Minuten, macht 12 Punkte und 6 Rebounds im Schnitt. Und ja, die Leute, die da gefordert werden, sind zum Beispiel, um wen ging es denn? Um Harry Giles, um Scalabissier. Ja, wenn man die mehr spielt, gewinnt man auf jeden Fall nicht mehr besonders viele Spiele. Gerade yeah. Harry Giles hat in dieser Saison katastrophal gespielt. Ganz, ganz schlimm.
Ja.
Ja, von dem haben sie sich nach der Summer League sehr viel versprochen, weil er da gut gespielt hat, aber wenn man irgendwas weiß als NBA, naja, kann man uns schon Experten nennen? Ja, ich denke schon, okay, sind wir Experten. Wenn man den Experten glauben darf...
Ich habe es auch schon mal gemacht, ja, ist mir so rausgerutscht.
Ja, sagen wir es einfach mal so, ne? Ich meine, wir machen Podcasts, wir hängen uns ordentlich rein, sind wir NBA-Experten. Wenn man den Experten mal glauben will, man darf nichts auf die Summer League geben und Leute können in der Summer League aussehen wie der nächste MVP und dann kommen sie in die Liga und dann geht fast gar nichts mehr. Und genauso wird es hier bei Harry Giles sein. Der Junge ist einfach nicht bereit und man kann ihn mehr spielen, aber dann kann man auch weniger gewinnen. Also ich hoffe, dass die Kings Jörger behalten und einfach damit leben, dass Harry Giles 5 Minuten spielt und ab und zu in der G-League.
Warten wir es mal ab, was passiert. Hast du sonst noch irgendwas auf den Herzen in Richtung NBA, irgendein Team oder ein Spieler? Oder wie sieht's aus?
Ja, ich finde, es ist eine ganz spannende und interessante Saison bisher. Ich bin ja immer froh, wenn viele von unseren Prognosen einfach nicht hinkommen, weil das die Liga eben ja auch so spannend macht. Und ja, einfach jetzt zu gucken, wie es sich so ergibt. Eine Sache, die ich gerade sehr interessant finde, ist, dass, wenn es so weiterläuft und sich alles so bestätigt, wie wir es bisher gesehen haben, die Orlando Magic, die Charlotte Hornets und die Detroit Pistons alle gemeinsam in die Playoffs einziehen. Und das wäre ja wirklich ein unglaubliches Phänomen, ne? Also ja, das hat es lange nicht gegeben.
Definitiv. Das letzte Mal vielleicht in den 90ern. Tja.
Ja, ich glaube, das war's für heute, Nils. Da haben wir auch eine Menge abgedeckt.
Und jede Woche redest du über eine andere Liga praktisch, ne? Es geht gerade wirklich auf und ab bei vielen Teams. Verrückte Streaks und dann wieder Abfälle. Die Warriors, die so stark angefangen haben und lauter 50 und 60 Punkte spielen. Und jetzt...
Ja, aber wir reden ja auch nicht immer nur über die Teams, die gerade heiß sind. Wir reden ja über alle Teams. Und von daher ist es ja sowieso immer sehr spannend. Aber klar, wir gucken natürlich, bei wem geht's gerade gut, bei wem geht's gerade schlecht. Also ich habe mir jetzt schon mal vorgenommen, solange es bei den Clippers gut läuft, die Clippers möglichst in jedem Podcast irgendwie anzusprechen, weil ich diesen Teambuilding-Versuch sehr, sehr gut finde und weil ich glaube, dass Jerry West, der ja auch vorher die Golden State Warriors mit aufgebaut hat, dass der einfach jemand ist, wenn man etwas aus seinem Team machen will und die Situation sieht nicht ganz so günstig aus gerade, dann sollte man den wirklich holen, solange man noch kann. Er ist ja auch schon ziemlich alt und der hat das Team doch ganz schön umgekrempelt und die Zukunft sieht auf jeden Fall ganz gut aus.
Ja, die sollten wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen genauer durchleuchten. Ein Zitat, was bei den Clippers, was ich ganz passend fand, das hat jemand von ESPN gesagt, beim ESPN Power Ranking, ich glaube jetzt diese Woche. Innerhalb von 2 Jahren haben es die Clippers geschafft, vom Team, das alle lieben zu hassen, everyone loves to hate, haben sie sich entwickelt zum Team, das alle lieben zu lieben, everyone loves to love, und das trifft es wirklich ganz gut. Speziell, wenn ich das auf mich beziehe, also ich konnte diese Lob City Nummer nie so richtig leiden, mir war das Team mit DeAndre Jordan und Blake Griffin zusammen immer unsympathisch, obwohl ich Chris Paul eigentlich spielerisch ziemlich cool finde. Und jetzt haben sie halt so eine völlige Umstellung geschafft, die einen attraktiven Basketball erzeugt, den ich jetzt so gar nicht für möglich gehalten hätte. Ich erinnere mich, dass du von dieser Transition on the fly gesprochen hast, jetzt vor der Saison, und ich gesagt habe, eigentlich muss das Team doch jetzt aufbrechen, ne? Das ist doch jetzt eigentlich gegessen. Und so bin ich eines Besseren belehrt worden. Zumindest nach aktuellem Stand. 5-mal in Folge gewonnen haben sie jetzt. Und das sieht wirklich klasse aus, was da mit Doc Rivers als Coach so funktioniert, den auch viele schon verschrien haben als nur erfolgreich in Boston wegen der ganzen Star-Power, die da war. Aber vielleicht kann er hier nochmal in ganz anderer Form glänzen.
Ja, ich glaube, dieser Rebuild, den die Clippers machen, wird Symbolcharakter haben für den Rest der Liga, gerade wenn man sieht, was mit den Teams passiert, die wirklich alles über den Haufen werfen und von vorne anfangen. Man endet eben leider viel zu oft wie die Sacramento Kings, die Phoenix Suns, die Minnesota Timberwolves für Jahre, Jahre, Jahre im Keller. Und auch jetzt zu sehen, was die Portland Trailblazers gemacht haben. Ne? Wenn man schon ein Team hat mit 2 richtig guten Offensivspielern und einer Top-10-Defense, dann braucht es doch gar nicht mehr so viel, gerade in der heutigen Zeit, wo nicht unbedingt Star Power gefragt ist, sondern einfach möglichst viel Shooting und möglichst gutes Spacing und einfach die Würfe für die richtigen Spieler, um daraus ein besseres Team zu machen. Es ist natürlich immer noch sehr fraglich, ob die Portland Trailblazers tatsächlich ein Championship-Contender sein können, aber die Lage der Warriors, die Lage der Houston Rockets, das ist alles nicht mehr so sicher wie noch letztes Jahr oder auch vor 2 Jahren. Da kann man sich schon vorstellen, dass mit ein paar ungünstigen Sachen, die passieren für diese Teams, doch vielleicht mal die Möglichkeit da ist, ein bisschen weiterzukommen oder sogar einfach mal ins Finale zu rutschen. Man könnte jetzt natürlich bei Portland sagen, oh ja, die Portland Trailblazers, das waren aber in der letzten Saison auch schon gar nicht so schlecht. Und dann sind sie 4-0 rausgeflogen gegen die Pelicans. Aber dazu muss man natürlich auch wieder sagen, dass die Pelicans ein unglaublich schlechtes Matchup waren für die Portland Trailblazers und dass es da eben gegen andere Teams auch ganz anders hätte laufen können. Yeah. Die Portland Trailblazers konnten einfach Anthony Davis nicht verteidigen. Zudem war Lillard vor den Playoffs umgeknickt und Jrue Holiday hat ihn einfach komplett ausgeschaltet. Und das war eben dann der Unterschied, ne?
Ja.
Und wer weiß, vielleicht sieht es dieses Jahr, würde es dieses Jahr dann eben auch schon noch ein bisschen anders aussehen mit dem veränderten Kader. Aber man kann es eben nie ausschließen. Und es ist doch besser, einfach sein Team positiv zu beeinflussen und zu versuchen, mit kleinen, guten Entscheidungen das Team nach oben zu bringen, als einfach zu sagen, wir traden jetzt unsere Stars weg und fangen von vorne an.
Ja, und wenn es vielleicht indirekt auch dazu führt, dass Teams seltener tanken, dass weniger Teams sich dazu entscheiden, das so zu lösen und absichtlich schlecht zu spielen, dann haben die Fans auch noch was davon. Und dann sind wir am Ende alle glücklich, was die NBA angeht. Das wäre doch ein schönes Schlusswort für diese Woche. Ich danke dir fürs Gespräch, Arne. Wie immer tiefe Analysen von dir.
Und, ja, ich danke dir auch, Nils. Du bist ja mehr so für die Unterhaltung zuständig, ne?
Fürs Herz. Ich bin fürs Herz da. Und dass ich mich mal ausheulen kann, dass ich krank bin. Ich brauche ein Medium, auf dem ich mich ausheulen kann. Eigentlich möchte ich auch nur geliebt werden, wie Dwight Howard. Aber ich möchte mich jetzt nicht mehr über Dwight Howard lustig machen. Gut, alles klar. Hau rein, Anna. Schönen Abend dir.
Ja, dir auch, Nils. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.